Wir sprechen über das Thema Chemotherapie bei Weichgewebesarkom und wollen jetzt nochmal vertiefen zum Thema, wenn die Sarkome schon metastasiert haben und dementsprechend die Chemotherapie eingesetzt wird als palliative Therapie. Das heißt mit einem besonderen Fokus auf die Lebensqualität. Liebe Frau Dr. Ahrens, Sie sind ja Oberärztin im Universitätsklinikum in Frankfurt und Expertin für Sarkome. Und ich glaube, das ist auch für Sie ein ganz, ganz wichtiges Thema, die palliative Versorgung von Sarkompatienten. Aber meine erste Frage wäre, was sind denn überhaupt Metastasen und warum sind die so wichtig?
Metastasen sind Absiedlungen von diesem Ursprungstumor, aber in anderen Regionen, als der Ursprungstumor sitzt. Mhm. Wir reden bei den Sarkomen sehr häufig über die Lunge, seltener, aber durchaus auch möglich wären zum Beispiel Metastasen in anderen Organen, wie etwa der Leber oder dem Knochen. Wie kommen diese Absiedlungen dorthin? Das ist bei den Weichteilsarkomen tatsächlich ganz überwiegend über das Blut. Mhm. Das heißt, der Ursprungstumor, muss man sich so vorstellen, ist gut durchblutet. Aber die Blutgefäße lassen es zu, dass Tumorzellen auch ausgeschwemmt werden aus dieser Region und dann mit dem Körperkreislauf in andere Regionen des Körpers geschwemmt werden. Ja. Seltener, das gibt es aber auch, sind Metastasen, die sich über die Lymphwege ausbreiten. Ah. Mhm. Dann werden in dem Fall Lymphknoten betroffen, die rein theoretisch natürlich auch überall im Körper vorliegen, sehr häufig dann zunächst erstmal, die nächsten Stationen sind immer relativ nah am Ursprungstumor und dann kann das aber auch überall im Körper sein letztlich.
Chemotherapie wird jetzt zu welchem Zweck eingesetzt in so einer Situation?
In so einer Situation, und wenn wir sagen, wir haben es mit einer Erkrankung zu tun, wo grundsätzlich eine Chemotherapie wirkt, ne? Das heißt, dass das chemotherapiesensible Erkrankungen sind, würden wir die Chemotherapie empfehlen. Klar, als erstes, wir möchten gerne, dass der Patient, auch wenn wir ihn nicht heilen können und diese Erkrankung nicht wegbekommen, möchten wir, dass er trotzdem natürlich möglichst lange lebt mit dieser Erkrankung. Ganz klar ein wichtiger Faktor. Wir möchten gleichzeitig natürlich verhindern, dass durch den Tumor selber oder auch die Metastasen Beschwerden auftreten. Das kann mal passieren, zum Beispiel, wenn diese Metastasen in der Nähe von Nerven liegen, dann kann es eben zu Schmerzen führen. Oder wenn sie an anderen wichtigen Organen liegen, dass man dadurch Probleme bekommt. Das möchten wir verhindern. Und das können wir dadurch verhindern, dass die Chemotherapie eben verhindert, dass diese Erkrankung wächst, sich ausbreitet und im Idealfall vielleicht auch kleiner wird vorübergehend durch die Chemotherapie. Und dann möchten wir natürlich auch ganz wichtig eine bestmögliche Lebensqualität haben. Mhm. Ja, das heißt, in so einer Situation, wo ich über Lebensverlängerung und Zeitgewinn für den Patienten rede, möchte ich natürlich auch immer gerne, dass diese Zeit möglichst gut ist. Ja? Ja. Das heißt, wir müssen hier auch nochmal stärker über Nebenwirkungen reden und schauen, was kann man dem Patienten zumuten und was nicht.
Also eine gute Balance finde ich, also dass man die Therapie halt nicht noch zusätzlich belastend ist. Ne? Die Therapie soll ja wirklich den klaren Fokus haben, die Belastung der Krankheit zurückzunehmen und nicht noch obendrein auch die Therapie an sich belastend ist. Ne?
Genau. Ja. So sehen wir es ganz klar in dieser Situation. Und das heißt dann umgesetzt, dass der Patient natürlich durchaus die Chance haben sollte, möglichst lange aktiv am alltäglichen Leben auch teilzunehmen, ohne größere Einschränkungen. Mhm.
Welche Faktoren sind jetzt wichtig für Ihre Auswahl der Therapie für eine Versorgung von metastasierten Patienten?
Genau, also wir haben im Wesentlichen 5 Faktoren, die wir berücksichtigen. Das sind zum einen, was für einen Subtyp haben wir? Das heißt, der Pathologe sagt mir, was ist das denn für ein Sarkom? Mhm. Welcher von den 100 verschiedenen? Womit habt ihr es zu tun? Dann ist es wichtig, was für ein Grading, wie aggressiv ist diese Erkrankung? Das müssen wir wissen. Wir müssen wissen, wie ist das Wachstumstempo, wo liegt die Erkrankung, alles, das ist sehr wichtig. Wir müssen wissen, was hat der Patient für Vorbehandlungen bekommen. Und wir müssen den Patient selber sehen mit all seinen Vorerkrankungen, die er eventuell hat, Begleitmedikamenten, Lebensalter etc.
Mhm. Dass man dann optimal die Therapie darauf ausstellen kann. Ja. Mhm. Und jetzt hatten Sie gerade gesagt, ja, vielleicht funktioniert die Chemotherapie auch gar nicht so gut. Was gibt es denn noch für Optionen dann?
Genau, also man muss vielleicht so ein bisschen unterscheiden, auch in so einer Situation, was für eine Chemotherapie empfehle ich? Mache ich eine einzelne Substanz? Gebe ich eine Kombination aus verschiedenen Medikamenten? Und da ist es vor allen Dingen wichtig, dass wir wissen aus Studien, aus Untersuchungen, dass wenn wir mit einer Behandlung anfangen, zum allerersten Mal ein Sarkom behandeln und wir über die Anthracycline, das Doxorubicin klassischerweise reden, wissen wir, dass es nicht zwingend für die Prognose des Patienten besser ist, wenn wir das kombinieren mit einem weiteren Medikament, sondern dass das eventuell auch nur mehr Nebenwirkungen macht. Es kann aber auch auf der anderen Seite sein, dass wir sagen, wir brauchen bei diesem Patienten, weil er eben Beschwerden durch die Erkrankung hat, ne, der Tumor liegt ungünstig, wir wollen, dass das möglichst kleiner wird und nicht nur einfach gleich groß bleibt.
Ja, ja.
Diese Verkleinerungsraten, die Chance auf Verkleinerung steigt, wenn wir Chemotherapien kombinieren. Mhm. Das heißt, das wäre dann so eine Situation, wo ich vielleicht sage, dann addiere ich zu dem Doxorubicin eben noch einen Kombinationspartner. Damit erkaufe ich mir leider mehr Nebenwirkungen wahrscheinlich akut, aber eventuell auch einen etwas größeren, erstmal sichtbaren Effekt.
Wie läuft denn das jetzt ab, wenn man jetzt in der palliativen Versorgung, muss man dann ständig, also andauernd fortlaufende Therapien machen oder ist das auch da, dass es so Phasen gibt, wo es welche gibt und dann eine Pause und dann wieder eine gibt oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist so ein bisschen ein Thema, was glaube ich mehr und mehr im Wandel auch aktuell ist. Bisher ist es so, wenn wir jetzt über die Erstbehandlung sprechen, dass wir standardmäßig zunächst eine Chemotherapie machen würden, eben häufig mit dem Doxorubicin oder ganz überwiegend. Wir wissen aber, dass man das nicht unendlich fortführen kann. Das Doxorubicin hat irgendwann vor allen Dingen ein großes Risiko, am Herzmuskel Probleme zu machen. Dieses Risiko steigt mit zunehmender Dosierung des Medikaments. Das heißt, da ist dann irgendwann Schluss, weil wir wollen den Patienten ja auch nicht gefährden und deswegen müssen wir diese Behandlung beenden. Und dann war es bisher so, dass man standardmäßig dann zunächst zuwarten würde, Kontrollen machen würde und erst wieder eine Behandlung standardmäßig empfehlen würde, wenn so eine Erkrankung dann wieder wächst. Ja. Heutzutage ist es so, dass wir schon viel auch über sogenannte Erhaltungstherapien oder neudeutsch Maintenance-Therapien sprechen. Das heißt, das wären dann Behandlungen, die wir eben doch fortführen über einen gesamten Zeitraum. Das machen wir ganz überwiegend zum Beispiel ab der Zweitbehandlung. Da ist das schon der Standard. Mhm. In der Zweitbehandlung haben wir zum Beispiel ja die Medikamente Trabektedin, Pazopanib, Eribulin, die wir einsetzen bei Sarkom. Diese Medikamente werden tatsächlich gegeben, bis eine Tumorerkrankung wieder schlechter wird, trotz der Chemotherapie. Das heißt, das wäre dann wirklich eine Dauerbehandlung.
Okay.
Ja. Mhm. Natürlich kann man auch hier immer schauen, gibt es vielleicht Patienten, wo wir zusätzlich zur Chemotherapie auch hier wieder auch mal über eine OP oder eine Bestrahlung nachdenken können, bei begrenzter Anzahl an Metastasen zum Beispiel oder bei sehr guten und langsamen Verläufen der Erkrankung, dass man dann auch mal wieder therapiefreie Zeiten sich erkauft für den Patienten und gewinnen kann. Aber oftmals reden wir tatsächlich über dauerhafte Behandlungen.
Und dann dementsprechend auch eine dauerhafte Begleitung von Medikamenten, die die Nebenwirkungen ein bisschen abdämpfen.
Genau. Okay. Und ich glaube, genau deswegen ist das so wahnsinnig wichtig, dass man sagt, wenn wir schon über Dauerbehandlung sprechen, dann müssen diese eben auch so gut es geht vertragen werden, also eine bestmögliche Lebensqualität haben.
Wie wird denn da vorgefahren jetzt bei der Therapie? Kontrollieren Sie dann auch die Ergebnisse? Kontrollieren Sie, wie der Verlauf der Erkrankung ist? Oder?
Ja, ganz wichtig natürlich, weil wir können jetzt nicht sagen, nur weil wir jetzt mit der Chemo gestartet haben, das machen wir jetzt einfach mal munter weiter, sondern wir müssen natürlich auch sehen, dass das sinnvoll ist, was wir machen. Und wir würden in regelmäßigen Abständen, das mag von Behandler zu Behandler und von Patient zu Patient immer so ein bisschen auch variieren, aber im Schnitt alle 2 bis 3 Zyklen, bei manchen Therapien vielleicht alle 3 Monate spätestens Kontrollen machen. Diese Kontrollen machen wir bildgebend über die Radiologie. Das heißt, wir machen entweder eine Computertomographie und oder Magnetresonanztomographie, eine sogenannte MRT oder CT. Und sehen dann eben keine neuen Metastasen, kein Wachstum. Das ist sozusagen das erste Ziel. Ne? Und sehen natürlich in den Kontrollen, Patienten kommen häufig auch zu Blutbildkontrollen, zu Verlaufskontrollen, Gesprächen natürlich auch zu uns in die Ambulanz, dass die Patienten das auch gut vertragen, dass es keine darüber hinausgehenden schweren Nebenwirkungen gibt, sodass wir das insgesamt dann gut weitermachen können. Ne?
Wie handhaben Sie denn das jetzt mit einer Palliativtherapie? Sollte die auch unbedingt in einem Sarkomzentrum erfolgen oder was empfehlen Sie denn in dem Fall?
Genau, also ganz klar denke ich, dass alle Patienten beraten werden sollten an einem Sarkomzentrum. Ich glaube, es ist unrealistisch bei der begrenzten Anzahl an Sarkomzentren, so leid, dass wirklich alle Patienten jede Therapie an einem Sarkomzentrum bekommen. Das ist gerade für Patienten, die vielleicht einen weiten Anfahrtsweg zu einem solchen Zentrum haben, dann auch oft nicht machbar und wird eventuell je nach Befinden des Patienten ja auch zunehmend beschwerlich, eine Anreise von 200, 300 Kilometern oder so hat. Mhm. Deswegen denke ich, dass die Beratung ganz, ganz wichtig ist, damit man eben das geeignete Therapieregime in der betreffenden Situation für den Patienten mit einem Experten bespricht. Dass man dann aber durchaus auch immer wieder die Patienten hat, die dann einfach vor Ort durch einen Onkologen betreut werden, in enger Abstimmung mit dem Zentrum.
Weil ich gerade jetzt im palliativen Umfeld, ja, wenn es ja wirklich dann eine dauerhafte Therapie ist, ja nicht im Gegensatz, wo man dann das so macht, macht das jetzt, weiß ich was, 3, 6 Monate und dann ist wieder fertig. Genau. Ja? Sondern wenn es halt dauerhaft ist, wie kann ich mir denn das vorstellen? Also kann dann wirklich eine onkologische Praxis, die irgendwo, ich weiß nicht, was hier der nächste große Wald ist, ja, irgendwo da ist, kann dann der Onkologe Sie anrufen und dann sprechen Sie wirklich direkt miteinander? Wie funktioniert denn so eine Beratung?
Ja, also unsere Telefone sind zugegebenermaßen immer schwierig zu erreichen, aber wir sind zu erreichen. Wir kennen uns untereinander natürlich auch viel. Das heißt, da funktioniert das auf dem kurzen Weg sowieso sehr gut, würde ich sagen. Oder wir sind über E-Mail zu erreichen. Das heißt, ich werde häufig von Kollegen angeschrieben, die dann sagen, ich habe einfach eine Frage, können wir das vielleicht kurz besprechen? Macht es Sinn, dass der Patient sich vorstellt, dass ihr den einmal beratet? Und dann besprechen wir natürlich auch, wenn wir das und das empfehlen, traut ihr euch das zu, die Behandlung zu machen? Ist das realistisch machbar? So dass wir da eigentlich ein ganz gutes Miteinander gefunden haben. Und klar, muss man mit dem Patienten dann auch sprechen. Ne? Ja, es gibt Patienten, die dann sagen, nee, mir ist es wichtig, ich mache dann auch die Behandlung vor Ort. Mhm. Andere Patienten sagen, auf gar keinen Fall, ich möchte das wirklich gerne bei mir um die Ecke machen. Mhm. Ich schaffe das einfach nicht, regelmäßig zu kommen. Auch diese Patienten haben jederzeit die Möglichkeit, wenn sich was verändert oder wenn Fragen sind, sich an uns zu wenden.
Das ist, ja, ich glaube, das ist total wichtig, auch für die Patienten, das zu wissen.
Genau.
Ja.
Oft ist es so, das darf man natürlich auch nicht verschweigen, eine reine Telefonberatung, ohne den Patienten jemals gesehen zu haben, ist auch ganz, ganz schwierig, halte ich für seriös, schlecht umsetzbar, weil es steckt hinter jedem schriftlichen Befund, steckt ja ein Individuum. Mhm. Das heißt, das ist schon wichtig, dass man auch weiß, über wen man da spricht. Ich denke, man muss so einen Patienten auch wirklich mindestens einmal gesehen haben.
Ja.
Und wenn sich was ändert, muss man ihn auch wieder gesehen haben. Das heißt, es funktioniert nicht alles aus der Ferne.
Und das ist natürlich jetzt nochmal ein wichtiges Stichwort, wenn sich was geändert hat. Kann man denn die Therapien dann noch auch anpassen oder wie viele Optionen gibt es überhaupt?
Ja, also wir haben natürlich leider nicht eine uneingeschränkte Möglichkeit an Medikamenten, soweit ist die Medizin heute noch nicht, aber wir haben sicherlich so einen Strauß an Medikamenten, die wir einsetzen können und auch immer diskutieren mit unseren Patienten. Das heißt, sollte es unter einer Behandlung zu einer Verschlechterung der Erkrankung kommen oder Patienten vertragen die Erkrankung nicht, macht es auf jeden Fall Sinn, den Patienten wieder zu sehen und dann zu besprechen, was gibt es für Möglichkeiten, sollten wir das Medikament wechseln, sollten wir eventuell Dosierungen einfach verändern, sollten wir Begleitmedikamente verändern. Das heißt, da gibt es schon einen gewissen Spielraum, da das bestmögliche Ergebnis natürlich für die Patienten auch zu bekommen.
Jetzt sprechen wir über Metastasen und trotzdem kann man ja manchmal über lokale Maßnahmen auch nachdenken. Was kommt denn da noch in Frage?
Ja, also es ist ein ganz wichtiges Thema, was viele Patienten von sich aus natürlich auch immer fragen. Die dann sagen, können wir das nicht einfach alles wegoperieren? Dann wäre das doch viel schöner. So einfach ist es nicht, aber es gibt Situationen, wo wir das durchaus diskutieren. Wir reden da sowohl über zusätzliche Operationen als auch über zum Beispiel mal Strahlentherapien. Und das machen wir aus auch verschiedenen Gründen. Ein Grund kann mal sein, dass wir vielleicht einen Patienten vor uns haben, der 20 Metastasen hat, die wir leider nicht alle einfach wegbekommen gezielt, aber wo vielleicht eine Stelle uns droht, Probleme zu machen, weil sie einfach an einer blöden Stelle sitzt, unglücklich sitzt und vielleicht auch von der Chemotherapie nicht so profitiert wie die anderen Stellen.
Ja.
Und dann kann es sinnvoll sein, genau diese Stelle nochmal gezielt zu behandeln, aber die Chemotherapie ansonsten für die anderen Stellen weiterzugeben.
Okay.
Das ist dann ein Szenario. Ein anderes Szenario wäre zum Beispiel, dass wir immer wieder Patienten haben, die eher langsam wachsende und eine begrenzte Anzahl an Metastasen haben. Wo wir wissen, dass solche Patienten eben auch zusätzlich zur Chemotherapie durchaus von Operationen oder Bestrahlungen profitieren. Gerade die Patienten, die dann zum Beispiel lange unter einer Chemotherapie stabil sind, wo sich eben nicht ständig neue Stellen zeigen, wo man dann sagt, jetzt haben wir mal eine Zeit lang eine Chemotherapie gemacht. Dem Patienten geht es sehr gut. Wir haben eine begrenzte Anzahl an Metastasen. Hier macht es Sinn, diese vielleicht gezielt auch mit zu behandeln, um letztlich zum Beispiel mal alle Stellen wegzubekommen, die man sieht.
Ja. Gibt es im Sarkomumfeld auch den Begriff der Oligometastase?
Genau.
Ja? Und das sind ja dann so fünf, oder gibt es da eine klare Definition, wie viele das sind? So fünf bis sechs oder irgendwie sowas?
Wir haben uns noch nicht ganz auf die Anzahl festgelegt, aber genau das ist das Szenario. Ich habe eine begrenzte Anzahl, also wenige Metastasen, vorrangig auch auf ein Organ begrenzt. Ja. Und diese Metastasen eben über einen etwas längeren Zeitraum unter Chemotherapie stabil. Ja, das sind Patienten, da wissen wir, da gibt es gute Daten auch dazu, dass die eben davon profitieren, wenn wir durchaus da über gezielte Ansätze, zusätzliche Ansätze wie OP oder Strahlentherapie nochmal sprechen.
Ich glaube, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, was Sie da gerade gesagt haben. Ich glaube, für Patienten ist es so schwer, zum Beispiel sich anzuhören, zu sagen, das kann man eben nicht wegoperieren. Mhm. Ne? Und ich glaube, da muss man einfach ganz klar dazu sagen, man könnte es, aber es macht einfach keinen Sinn. Ja? Mhm. Weil man inzwischen durch eben Daten festgestellt hat, die profitieren nicht davon. Machen viel OP, viel Geschneide, aber man profitiert nicht davon. Ne?
Genau. Ja. Nun, das ist so, dass wir leider natürlich auch Patienten alle kennen, die wir Sarkome betreuen, die wirklich alle 2 Monate neue Metastasen haben, die verschiedene Organsysteme betroffen haben. Und da würde ich durch eine Operation oder Strahlentherapie der Erkrankung einfach hinterherlaufen.
Mhm.
Und ich kann keinem Patienten, das wünsche ich mir auch für keinen Patienten, und das ist auch nicht sinnvoll, den dann alle 2 Monate auf den OP-Tisch zu legen und hier zu schneiden, da zu schneiden, da zu schneiden. Das ist einfach, wir haben es dann mit einer Erkrankung zu tun, für die das eben nicht sinnvoll ist.
Das heißt, es wäre einfach wichtig, dass die Patienten dann auch Ihnen vertrauen in ihre Einschätzung, was denn jetzt sinnvoll zu tun ist.
Genau,
ne? Ja.
Genau.
Jetzt hatten wir darüber gesprochen, dass es eben auch unterschiedliche Medikamente innerhalb der Chemotherapie gibt. Da spricht man ja oftmals von Linien. Das finde ich ehrlich gesagt auch so ein komischer Begriff. Ja? Aber da spricht man ja so Erstlinie, Zweitlinie, Drittlinie. Mhm. Wie sprechen Sie denn darüber mit dem Patienten, was da an möglichen zukünftigen Einsatzmedikamenten noch vorhanden sind?
Genau, also im Grunde spricht man natürlich erstmal aktiv über die Behandlung, die man jetzt gerade machen möchte. Das ist das Wichtigste. Und man geht wahrscheinlich nicht unbedingt in jedes Detail und dann zu sagen, in der zweiten, dritten, vierten Situation machen wir das. Was wir in so einem Gespräch immer formulieren ist, wir würden vorrangig diese Medikamente jetzt in dieser Situation empfehlen.
Mhm.
Wir besprechen, warum wir das empfehlen. Und wir sagen, sollte es nun aber so sein, dass irgendwann im Verlauf der Therapie, nach Abschluss der Therapie oder unter der Therapie es zu einer Verschlechterung kommen. Das heißt, wir haben das Gefühl, wir müssen etwas ändern. Dass man dann weitere Chancen hat, weitere Möglichkeiten hat, die dann eben auch häufig andere Chemotherapeutika sind, Tabletten, Medikamente, Infusionen, sodass der Patient weiß, das ist jetzt nicht automatisch das Ende der Fahnenstange.
Mhm,
es gibt was, aber man würde dann diese Behandlung sicherlich erst dann diskutieren, wenn sie wirklich ansteht.
Okay.
Ich glaube, sonst ist das doch eher auch überfordernd. Wir reden sowieso schon über sehr viele Details, komplexe Themen und das sollte man so Schritt für Schritt dann im Detail klären.
Ja. Jetzt nochmal allgemein, Sie sind jetzt Onkologin, aber was würden Sie denn Patienten empfehlen, wo Sie sich noch Hilfe holen könnten oder Beratung holen könnten?
Ja, das ist auch ein zunehmend wichtigeres Thema, was auch erfreulicherweise, glaube ich, mehr Beachtung findet. Wir haben als Onkologen natürlich jetzt auch nicht stundenlang Zeit, uns abseits der Chemotherapie und der Nebenwirkungen und der akuten Situation um Patienten ausreichend zu kümmern unter Umständen, sodass hier Angebote bestehen, wie zum Beispiel die psychotherapeutische Mitbetreuung. Patienten können sich den Sportmedizinern vorstellen. Mhm. Da geht es dann um das Thema, was kann ich sportlich tun unter so einer Behandlung. Wir haben Kollegen, die sich mehr um die Ernährung kümmern. Das heißt, ein Ernährungsteam, was zur Seite steht. Alle diese Anlaufstellen können von den Patienten genutzt werden, jederzeit. Es kann auch mal sein, dass man die am Anfang vielleicht nicht braucht, aber irgendwie im Verlauf. Auch ganz wichtig, meiner Meinung nach, der Sozialdienst, mit dem wir hier sehr eng zusammenarbeiten, wo es dann vor allen Dingen natürlich um die Einstufung, gerade der Behinderung, Absicherung, viele unserer Patienten sind berufstätig, geht, dass sie da auch gut beraten sind, weil das sind Dinge, die ich oft auch gar nicht weiß.
Aber ich glaube, das ist aber nochmal wirklich ein großer Überblick und Hinweis, den Sie uns da gegeben haben. Also wirklich vielen Dank dafür. Damit hätten wir dann das Thema metastasierte Sarkomerkrankung und die geeignete Chemotherapie besprochen und würden jetzt nochmal weitergehen auf vertieften Einblick in Nebenwirkungen und wie man die gut managen kann. Also vielen lieben Dank dafür.